herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode hier im Storytelling Mastery Podcast. Heute wieder mit einem Interview. Und ja, dieses Interview ist für mich besonders, weil ich nämlich die Franziska Walter hier habe und ich durfte die Expertise von ihr schon am eigenen Leib erfahren. Und ich möchte vorab sagen, ich fand es fast ein bisschen gruselig. Warum, was sie macht und warum du das unbedingt dir anhören musst und auch ausprobieren, das erfährst du heute. Denn ja, die Franziska, die ist Mentorin für visuelle Identitätsarbeit. Ich habe das jetzt extra abgelesen und Entwicklerin von Mirare Core. Das ist nämlich ein Identitätsrekonstruktionssystem. Was das bedeutet und warum das so einfach ultra geil ist, das wird die Franziska uns gleich selber erzählen. Aber erstmal herzlich willkommen. Mega schön, dass du da bist, Franziska.
Danke, dass ich da sein darf, Carla. Danke für den Raum, für deine Zeit. Ich freue mich unglaublich auf einen kleinen Deep Dive heute.
Ja,
Genau.
ich mich auch. Vielleicht ganz kurz als Hintergrund für alle, die das ja nicht wissen können, wie wir uns kennengelernt haben. Wir sind beide in so einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber also einer Community, einem Netzwerk, wo verschiedene Matches zusammengeführt werden. Und ich bin ja auch ein totaler Fan davon, einfach so zu fühlen, okay, wie ist die Energie? Und ich weiß, als ich dich gesehen habe, Franziska, dachte ich, okay, das wird spannend.
Schön.
was nicht immer so ist, wirklich nicht.
Aha.
Bin da doch sehr wählerisch. Und weil du machst was ganz Cooles. Ich glaube, so die ersten Sätze, die du zu mir gesagt hast, war, naja, ich mache eigentlich was Ähnliches wie du, aber ich mache das mit Bildern. Also Storytelling über Bilder. Und vielleicht kannst du für alle, die keine Ahnung haben, was du damit meinst und was du machst, mal so sagen, was tust du denn?
Also, was ich tue, ist eigentlich ganz einfach. Also ich verhelfe Menschen und vor allem Unternehmern, Selbstständigen und vielen Entscheidern und Führungskräften dabei, wieder ein Stück weit zu sich zurückzufinden. Also ihre Identität wieder ein bisschen auf, ich sage jetzt mal übertrieben, Vordermann zu bringen. Gerade die Menschen, die erfolgreich sind, die schon viel erreicht haben. Da gibt es ab und zu mal so einen Moment, wo man merkt, so, okay, ich verliere mich gerade ein Stück weit und alles wird anstrengender und ich funktioniere nur noch und die Kommunikation und die Gespräche werden irgendwie härter, der Druck wird immer mehr und so weiter und die Wirkung lässt nach. Also alles, was vorher mal leicht war, wird jetzt immer schwerer und führt eher dazu, dass es ins Stocken kommt, als dass es leicht wird. Und genau da setzen wir an, weil das Thema ist nichts in der Verhaltensänderung, ist nichts im Mindset-Gedöns, sondern es hat ganz, ganz viel mit der eigenen Identität zu tun. Und die gucken wir uns im Endeffekt gemeinsam an, aber nicht über die Methoden, die man so kennt. Also nicht über schreib mal ein bisschen Tagebuch oder reflektier dich mal auf besondere Art und Weise oder geh meditieren oder sonst was, sondern wir machen das viel direkter, nämlich mit Hilfe von Bildern. Also die Klienten fotografieren und ich übersetze die Bilder und damit sind wir im direkten Kommunikationsaustausch mit dem eigenen Unterbewusstsein. Denn der Blick, der lügt nicht und gibt dir im Endeffekt alles preis, was gerade der Grund ist, warum es stockt, warum es sich schwer anfühlt, warum die Wirkung, die Ausstrahlung und alles nachlässt. Und dein Blick verrät dir tatsächlich auch, was du als nächstes tun darfst, um das zu ändern. Das bedeutet, alles ist eigentlich in dir und der Blick, das Sehen hilft dabei, da auf die Schliche zu kommen und das Ganze dann Stück für Stück wieder für dich zu rekonstruieren und dich im Endeffekt auch selbst durchzuführen. Und das ist mir das Allerwichtigste. Also nicht nur erkennen, da sind wir Meister drin, immer ganz viele Erkenntnisse zu haben, aber die Frage ist ja, wie bringst du es auf die Straße? Und das auf die Straße bringen, da unterstütze ich dann bei ganz, ganz vielen, um das Ganze dann ja mit zu implementieren in den Alltag, Arbeitsalltag, Familienalltag, Umfeld und so weiter und so fort. Also das ist jetzt sehr kurz erklärt, was
Ja,
ich mache. Genau.
du hast auch, als wir das erste Mal gesprochen haben, da hast du auch gesagt, ja, das mit dem Schreiben, weil ich mache Journaling natürlich, ich liebe Schreiben, aber ich habe ganz viele Leute, die tun sich damit schwer. Und das ist was, was du auch gesagt hast, ne? So Schreiben ist was, ich glaube, Schreiben hat ganz, ganz viele Facetten, nicht nur Storytelling und Verkauf und Copywriting, sondern geht definitiv auch ins Unterbewusstsein, weil jeder anders schreibt, jeder hat einen anderen Stil. Aber ich habe ganz häufig auch Kunden, die sagen, oh, mir fällt das schwer. So, ich kann dir das erzählen, aber ich kann das nicht so gut zu Papier bringen, ne? Weil die da irgendwie eine Hemmung haben oder es anstrengend finden oder sonst was. Und du hast gesagt, ja, das mit dem Schreiben, das funktioniert auch, aber das ist ja halt ja anstrengender oder umständlicher für viele, aber jeder kann fotografieren. So, wir haben alle, gehe ich jetzt mal von aus, so ein Smartphone, ja, womit ich einfach ein Foto machen kann. Und ich durfte das ja auch direkt schon ausprobieren. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was war die Aufgabe, die du mir gegeben hast?
Die Aufgabe war, also ich würde ganz gerne einen kurzen Schwenk machen, bevor ich die Aufgabe sage. Du sagtest, jeder kann fotografieren. Eigentlich geht es noch einen Schritt davor, weil jeder kann sehen.
Ja,
Und
das
das
ist
ist
richtig.
nämlich der Inhalt dessen, ne? Fotografieren ist einfach nur das Festhalten deines eigenen Blickes. Und weswegen sich so viele schwer tun, mit Schreiben oder auch mit dem Ausdrücken, vor allem über das eigene Befinden, weil darum geht es ja ganz, ganz oft, ne? Die Frage ist ja, okay, wenn ich irgendwo stocke, ist ja die Frage, warum stockt es denn gerade? Und dann fangen wir an, Gründe zu finden. Und diese Gründe, die formulieren wir manchmal ganz wundervoll oder wir formulieren halt sehr gerne, gerade wenn es um uns selber geht, Ausreden oder Gründe oder schreiben oder ja, formulieren es irgendwie total schön, aber sind nicht ehrlich zu uns. Und das sind wir alle, ja. Also manchmal gucken wir gerne weg oder sagen es halt nicht, schreiben es halt nicht auf oder kommunizieren es halt nicht, was eigentlich Sache ist. Und der Blick, der kann nicht lügen, weil das ist der Ausdruck des Unterbewusstseins, genau. Und Fotografieren ist nichts anderes als das Festhalten deines eigenen Blickes. Und du hattest die Aufgabe von mir bekommen, eine meiner absoluten Lieblingsaufgaben, so ein bisschen deine Wirkung zu reflektieren. Also die Frage ist ja, wo bist du, wenn du nicht mehr da bist? Und Wirkung ist ja ein ganz, ganz großer Teil, wenn wir in Begegnungen gehen, wenn wir in der Familie sind, wenn wir in unserem eigenen Job sind. Also wenn wir vielleicht auch sichtbar werden wollen für unsere Kunden und so weiter, dann hat das alles was mit Wirkung zu tun und du kannst nicht nicht wirken. Und da mal reinzugehen und zu fragen, okay, wo wirkst du eigentlich, wenn du eigentlich gar nicht mehr da bist, hat einen großen reflektierenden Einfluss. Und die Aufgabe, die du bekommen hast, war, ein Selbstporträt von dir zu machen, ohne selbst physisch auf dem Bild zu sein.
Ja, also ich fand die Aufgabe, ich fand die mega. So, ich habe am Anfang gedacht, okay, ein Selbstporträt, ohne dass ich selber auf dem Foto bin. Dann, ich liebe alles, was so mit so, ja, Kreativität zu tun hat. Ich würde bei weitem nicht behaupten, dass ich mich mit Fotografie bis jetzt beschäftigt habe, aber es gehört für mich natürlich auch zur Kreativität. Und das ist gar nicht so einfach. Also so die ersten Sachen sind mir super leicht gefallen. So jeder hat ja was, ne? Man sagt, okay, das ist meins, das mache ich, das liebe ich, das drückt mich aus. Und was ich aber dann so faszinierend fand, ist, dass du gesagt hast, du kannst das gar nicht manipulieren. So, weil ich dachte, na ja, die wird jetzt ja, ich mache da jetzt Fotos. Jeder möchte ja irgendwie trotzdem immer gut dastehen. Das heißt, du überlegst dir ja sehr wohl, okay, was passt zu mir und was fotografiere ich, weil ich wusste, Franziska wird da ja nachher drauf gucken und wird das ja dann auswerten, sage ich jetzt mal. So, und es ist faszinierend, wie viel du da sehen konntest, was ich nicht, zumindest nicht bewusst, initiiert habe. So, und das hat mich, ich fand das teilweise, deshalb habe ich das am Anfang auch gesagt, ich fand das teilweise schon so ein bisschen gruselig, so, weil ich dachte, woher weiß die das? Das ist irgendwie komisch. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, zu meinem Gedanken, weil ich glaube, das haben viele so, naja, aber ich mache das Foto ja selber, das heißt, ich kann ja beeinflussen, was ich da fotografiere und wie das wirkt.
Ja, schön wäre es, aber den Zahn können wir uns allen auf jeden Fall ziehen. Wir glauben, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen, aber das Sehen und das, die Entscheidung, den Auslöser zu drücken für das Foto, ist eine unbewusste Entscheidung. Und das ist das sogenannte Punktum. Das Punktum entscheidet darüber, das festzuhalten, was dich jetzt gerade beschäftigt. Weil grundsätzlich ist es so, alles, was du siehst, das bist du. Und alles, was du festhältst, das bist du im Endeffekt auch. Alles, was dich beschäftigt, hältst du in einem Bild fest. Entweder in einem, was du selber machst, oder auch in dem alleinigen Anschauen eines Bildes siehst du niemals die Intention des Künstlers oder des Fotografen, sondern immer deine eigenen Emotionen, immer deine eigenen Motive, immer deine eigenen Beziehungsdynamiken, immer dein Thema, was dich gerade beschäftigt. Also du kannst dir noch so sehr wünschen, zu verstehen, warum das Bild so gemacht wurde, wie es gemacht wurde. Das allererste, was du siehst, bist du selbst im Endeffekt. Und es gibt demnach dann auch keinen Zufall, was du auf ein Bild packst. Und selbst wenn du jetzt sagst, na ja, ich habe dann einfach aus von einem Objekt, was ich fotografiert habe, 5, 6, 7, 8 Bilder gemacht. Dann habe ich ja genug Auswahl. Dann hast du aber immer noch die Auswahl, welches Bild du mir zeigst. Und das ist auch eine unterbewusste Entscheidung. Das heißt, dein Unterbewusstsein und damit dein Nervensystem, es ist ja nichts anderes, ist immer für dich. Das darf man sich halt auch merken, ja? Also unser Unterbewusstsein hat ja die Aufgabe, uns am Überleben zu halten, rein physiologisch, psychologisch, mental. Also es wirkt ja alles zusammen. Ganz viel, 95% läuft unterbewusst ab. Ich glaube, das ist eigentlich jedem bekannt, mittlerweile. Das heißt, die ganzen Funktion von Organen, von Nervensystemen, von Zellen und so weiter, ist alles, was unterbewusst gesteuert wird. Und auch alles, was dazu führt, damit wir gesund durchs Leben schreiten, physisch, psychisch und mental. Das bedeutet, wenn ich jetzt versuche, mein Unterbewusstsein anzuzapfen, in irgendeiner Art und Weise mit diesem in Kommunikation zu gehen, dann weiß ich auch, dass alles, was mein Unterbewusstsein sichtbar macht, für mich ist. Also es will dich ja dahin deuten, zu sagen, guck mal, da hast du gerade das Thema XY oder das bist du gerade. Das, was du jetzt gerade auf das Bild gepackt hast, das ist deine Wahrheit. Deine Wahrheit. Denn Bilder, Fotos, Bilder wirken im emotionalen Zentrum. Und das emotionale Zentrum ist der Ort, wo deine Identität entsteht. Man darf sich oder man kann sich das so vorstellen, dass alles, was du jemals gesehen, gehört, erlebt hast, wird zu Bildern in deinem Kopf transformiert. Unser Hirn denkt in Bildern. Und diese Bilder werden dann im emotionalen Zentrum abgespeichert. Und über diesem oder aus diesem emotionalen Zentrum heraus bildet sich dann wie so ein Filter. Und durch diesen Filter gucken wir dann in die Welt. Das heißt, automatisch all das, was du dann siehst, ist im Endeffekt die Aussage über dich selber. Und dann können wir letztendlich diese Bilder benutzen, die du halt gemacht hast. Diese Aufgabe, die du bekommen hast, hatte halt so zweierlei Zielsetzungen. Ne? Das eine, dass du anfängst, mal reinzugehen, also zu reflektieren. Und du hast selber, glaube ich, gesagt am Dienstag, das war krass, wie sehr ich gerattert habe, wie sehr es in mir gearbeitet hat,
Ja.
ohne dass ich ein Bild gemacht habe. Und das ist das Geile, wenn wir mit einem kreativen Prozess arbeiten und wir wissen, am Ende muss ein Bild entstehen. Dann nimmst du das automatisch tiefer mit, tiefer mit, tiefer mit, tiefer mit, ohne bewusst darüber nachzudenken. Das heißt, du bleibst viel länger dran und du kannst es gar nicht zur Seite schieben. Das ist so ein kleiner Trick an der ganzen Geschichte. Ja. Und das Zweite ist dann, sag, okay, die zweite Intention dieser Aufgabe war dann zu gucken, jetzt nehmen wir diese Bilder und dann schauen wir mal, was dein Unterbewusstsein dir sagen möchte. Und es war ja alles dabei. Also es war von Ist-Stand. So und so geht es der Carla gerade, das und das beschäftigt sie gerade, plus auch Handlungsanweisungen, die hatten wir auch mit drin gehabt, ne? Also was darfst du machen, um den Zustand, wo der sich jetzt gerade abbildet, auch für dich zu verändern?
Ja, was mich so fasziniert hat, also zwei Sachen sind mir gerade aufgefallen. Einmal hast du gesagt, so wir denken in Bildern, ne? Unser Gehirn denkt in Bildern. Das ist eine ganz krasse Parallele natürlich auch zu dem, was ich mache mit Texten. Wenn ich meinen Kunden sage, okay, der Text ist Schrott, so, und dann sage ich manchmal auch wirklich so, warum ist der Schrott? Ja, weil kein Bild entsteht. Und das ist super an der Oberfläche, kein Bild, keine Emotion, keine Handlung, ganz einfach. Und was, also da sind krasse Parallelen, weil du gerade so das limbische System angesprochen hast, also Sitz unserer Emotionen im Gehirn, wir verarbeiten, wir fühlen ja damit. Und was mich total fasziniert hat, als ich die Fotos gemacht habe, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, ne? So, was bin ich, was drückt mich aus, was mag ich? Das war ja auch so die, sag jetzt mal, die Hilfestellung von dir, ne? So auch zwei, drei Sätze vielleicht zu einem Foto zu schreiben und zu sagen, okay, das mag ich, du findest mich hier, ich bin und so weiter. Aber was ich natürlich nicht wusste und auch völlig unbewusst gemacht habe, ist, dass ich zum Beispiel bestimmte Gegenstände immer an dieselbe Stelle. Da hast du mich darauf aufmerksam gemacht, dass du gesagt hast, schau mal, hier sind die Blumen, die sind immer rechts. So, das habe ich natürlich nicht Also ich habe natürlich nicht das Bild angeordnet, okay, die Blumen setze ich jetzt rechts hin, weil das bedeutet das so, ne? Sondern das hat mich so fasziniert, dass ich diese Muster in den Bildern, ich weiß gar nicht, wie viel ich gemacht habe, 20 oder so insgesamt, dass diese Muster immer wieder da waren. Also da war kein, jetzt hat sie es so gemacht, jetzt hat sie es so gemacht, sondern selbst ich konnte, nachdem du mich darauf aufmerksam gemacht hast, diese Muster in diesen Bildern erkennen. Und das finde ich total faszinierend, weil es logisch natürlich keinen Sinn gibt, ne? Ich habe mich dann danach gefragt, ja, so, wieso habe ich das immer hier rechts unten hingesetzt? So habe ich offensichtlich gemacht, um mir selber die Antwort zu geben. Und das wäre gleich die nächste Frage. Hast du vorhin so einen Nebensatz gesagt? Das ist quasi nicht du interpretierst das, sondern du übersetzt, hast du, glaube ich, zu mir damals
Genau.
gesagt. So, ne? So, das sind die Antworten, die du dir selber gibst. Wie machst du das? Also auf welcher Basis? Wie funktioniert dieses Übersetzen?
Das Übersetzen kommt ganz, ganz ursprünglich aus der Psychologie tatsächlich. Man kennt das auf der einen Seite aufgrund von projektiver Bildpsychologie. Das ist das, was ich am Anfang schon mal so kurz erwähnt habe, dass alles, was du siehst, du bist. Das heißt, wenn du ein Bild selber anschaust und dich über dieses Bild unterhältst, redest du eigentlich mit dir selber. Ja, also dann deine Emotionen, deine Motive und so weiter, das ist bekannt. Die Psychologie bedient sich da dem thematischen Apperzeptionstest zum Beispiel, dass die Menschen Bildkarten bekommen und die müssen dann über diese Bilder dann Geschichten schreiben. Da sind wir wieder beim Schreiben, um dann nach Wort 250, 300 ungefähr, kann man dann diese ganzen Beziehungsdynamiken, Motive und Emotionen herauslesen. Ja, das ist das eine, wenn wir fremde Karten bekommen, also fremde Bilder uns anschauen. Und jetzt geh ich ja mit meiner Methode einen Schritt weiter und sage, Schreiben ist zu kompliziert, das dauert zu lange, wir wollen ein bisschen schneller, wir wollen richtig ins Unterbewusstsein eintauchen und machen deswegen Bilder, die du selber machst und nutzen diese dann zum Interpretieren. Und da kann man sich unter anderem, wenn wir jetzt von Symbolik reden, nach der Freudschen Traumpsychologie richten. Das ist super spannend, weil wir immer glauben, dass gleiche Motive oder gleiche Objekte ja nicht für jeden gleich sein können. Aber tatsächlich ist das Unterbewusstsein so geframed, dass es zu unterschiedlichen Objekten auch immer wieder dieselbe Bedeutung hat. Also wenn wir jetzt bei Blumen zum Beispiel sind, Blumen in der Freudschen Traumpsychologie heißt Emotionen, also Emotionen zu leben. Und je nachdem, wo du dann Blumen zum Beispiel auch noch hin platzierst, dann kommt es an, also es geht noch tiefer, ne? Also entweder es unterscheidet sich dann auch nochmal. Ist eine ganze Blume? Sind es nur die Blüten? Sind es nur die Knospen? Ist sie verwelkt? Ist sie nicht verwelkt? Hast du den Stiel mit drauf? Hast du die Blätter mit drauf? Und also du kannst richtig tief reingehen, alleine nur in das Thema der Blume. Und dann kommt es auch noch drauf an, und da sind wir bei der Bildpsychologie, wo du diese Blume dann auf dem Bild hin platzierst. Auch das hat eine Aussage. Ist es rechts im Bild, links im Bild, oben, unten? Weil auch das Orientierung gibt. Also ist es zukunftsgerichtet, ist es etwas mit deiner Vergangenheit zu tun, ist es gerade sehr präsent für dich, also hast du das gerade im Fokus? Ja, sieht man vielleicht auch eine Ausrichtung oder ist sie abgeschnitten? Ne? Also Thema Orientierungslosigkeit, zum Beispiel, wenn Wege abgebildet sind, sieht man das Ende des Weges ja oder nein? Wenn du Türen abgebildet hast, sind sie offen, sind sie geschlossen und so weiter. Also all das hat eine Aussage in also als Ursprung, als Grundursprung aus der Psychologie, unter anderem Freudsche Traumpsychologie, als auch Bildpsychologie als solches, wo du etwas wie platzierst im Bild. Genau.
Und du hast vorhin auch gesagt, so es geht ja nicht nur ums Erkennen, wobei ich das schon total krass fand, sondern es geht ja dann auch das nicht zu sagen, oh schön, das weiß ich jetzt, dass ich dieses Thema habe, sondern das dann auch zu lösen. Du hast jetzt nicht hier in dem Gespräch, aber in einem, das wir hatten, gesagt, ja, ich habe auch teilweise Kunden, die sagen, okay, ich gehe seit 15 Jahren da in die Therapie. Ich kau immer auf demselben Mist rum, so, ja, wo wir unsere Energie hingeben, das wird mehr. Dein Ziel ist ja, diese Sachen nicht nur zu erkennen, sondern sie dann auch zu lösen, damit ich, wie du vorhin so schön gesagt hast, auch einfach einen anderen Filter aufsetzen kann, ne? So eine neue Wahrheit sehe. Wie machst du das? Also wie ist der Prozess? Also wie lange dauert das, wenn man das überhaupt sagen kann? Und wie ist der Prozess, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden haben, du hattest so ein schönes Beispiel genannt mit da, jemand, der sehr geldfixiert ist und immer auf Leistung getrimmt und immer mehr Geld meint zu brauchen, und dann so ein Muster erkennt, okay, woher kommt es? Weil eigentlich geht es mir schon richtig gut und warum habe ich diesen Druck, diese Hetze, dem Geld hinterher zu jagen? So, und der erkennt es jetzt, der weiß vielleicht auch, ja, kommt da und daher aus der Kindheit oder sonst was. So, was kann man jetzt konkret machen, damit du dieses Muster ablegst?
Genau, also erster Schritt ist das, was du gerade gesagt hast und das, was wir jetzt gerade besprochen haben, erstmal herauszufinden, okay, wie sieht denn deine Identity jetzt gerade aus? Also wodurch wurde sie geformt? Ne? Was für Prägungen, was für Erfahrungen hast du mitgebracht, dass dein Kern, also ich beschreibe das immer so als Kern von einer Avocado, ja, so sich da darstellt, wie er sich jetzt darstellt. Und dabei hilft genau das, was wir gerade besprochen haben, also Bilder, ne? Also Reflexion, Bilder zu machen, um sich zu reflektieren. So, und dann ist klar, dann sind wir beim Thema der Erkenntnisse und dann denken wir so, okay, und jetzt? So, dieses und jetzt ist total einfach, denn wir brauchen nur, und ich bin ein großer Freund davon, nicht irgendwie blind in irgendwelchen alten Geschichten rumzurühren und irgendwelche Schuldigen zu suchen und noch ein bisschen zu pieksen, sich daran zu freuen, huhu, wenn wir endlich mal ein Thema gefunden haben und der Klient dann da irgendwie zu Tränen am Boden hängt oder das hasse ich wie die Pest, sondern das, was wir machen, ist, den kognitiven Verstand mitnehmen, das ist das Allerwichtigste, da bevor überhaupt Unterbewusstsein aufgehen kann. Und kognitiven Verstand nimmst du mit, indem du manche Situationen anschaust, die dich geprägt haben, aber nicht, um jetzt Schuldige zu finden, was ganz oft passiert, sondern um zu verstehen, welche Story du dir abgespeichert hast, mit dem Wissen, dass all das, was wir mal erlebt haben, uns nur als halbe Wahrheit abgespeichert haben. Also unser Gehirn mag keine offenen Loops. Das heißt, wenn wir eine Situation in der Vergangenheit hatten, dann speichern wir die irgendwie ab, vergessen aber unterschiedliche Gesichtspunkte in dieser Geschichte, also auch das, was wir selber vergessen haben, durchzuführen damals, ja, und erzählen uns dann die Geschichte in dieser Dramaturgie weiter, die dann unser Handeln beeinflusst. Weil was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass unsere Identität unser Handeln beeinflusst. Und unsere Identität ist nichts anderes als die Ansammlung von Emotionen, erstens. Und zweitens die Beschreibungszuweisungen von Kultur und Gesellschaft auf deine Rolle zum Beispiel. Ja? So, das heißt, wenn du jetzt verstanden hast, okay, ich habe eine Story in meiner Vergangenheit erlebt und ich habe nur die halbe Wahrheit abgespeichert, habe, damit der Loop geschlossen wird, die ganze Geschichte noch ein bisschen dramatisiert, weil wir kennen es vielleicht selber, wenn wir mal im Urlaub waren und wir haben ein Ereignis miterlebt, weiß ich nicht, einen Unfall zum Beispiel, und du kommst nach Hause und willst von diesem Unfall erzählen. Die Frage ist, wie viel schmückst du davon eigentlich aus, damit die Story geil wird?
Fühle ich mich
Ja,
überhaupt nicht ertappt,
genau.
Franziska. Ich mach das zwar nicht mit Unfällen, aber ich weiß genau, was du
Ja,
meinst.
so, aber du packst immer noch mal einen drauf und das machst du mit deinen eigenen Geschichten auch. Das heißt, wenn du jetzt etwas negativ abgespeichert hast, dann wirst du diese Negativität wirst du vervielfachen und das beeinflusst dein Handeln. Das heißt, du verhältst dich aufgrund von alten Emotionen in der Vergangenheit. So, und das guckt man sich an, versteht das neu und dabei helfen auch Bilder, versteht die Geschichte neu. Man packt alles quasi in diese Geschichte mit rein, was man vergessen hatte damals. Und dann wird es plötzlich klar, dass das ja überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat. Und das ist geil. Das ist so der Puff-Moment, den ich dann immer wieder sage. Wenn du verstanden hast, dass das, was du dir abgespeichert hast, keinen Sinn macht, kognitiv bist du befriedigt dann. Erst dann öffnet sich der sogenannte kritische Faktor. Das ist der Türsteher zwischen deinem kognitiven Verstand in deinem Unterbewusstsein und lässt dich durch und erlaubt dir dann auch mit Leichtigkeit eine andere Handlung durchzuführen. Weil jetzt musst du andere Handlungen setzen. Das heißt, dein Verhalten verändern zu der Emotion, die dir jetzt passt. Ja, so, und das wird dann leichter, weil bevor wir den Sinn nicht verstanden haben, verändern wir nichts. Also das ist das Gleiche, wenn ich dir jetzt sagen würde, fang doch mal eine Diät an. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich kann meine Schnürsenkel noch zumachen, es macht für mich keinen Sinn, eine Diät anzufangen, dann wirst du dein Verhalten nicht ändern. Aber du brauchst eine Verhaltensänderung, um deine Identität neu zu formen auch. Ja, das heißt, wir nehmen quasi den kognitiven Verstand mit, frame die Geschichte um, öffne damit das Unterbewusstsein und dann kommt dann auch wieder die Arbeit mit Bildern zutage. Zu Hilfe, wie auch immer, die dich dann dabei unterstützt, mit Hilfe deines gelenkten Blickes jetzt diese Handlungen durchzuführen und dich auch schon verkörpern zu lassen. Und verkörpern meine ich dann, dass wir dann in diesem Part auch, die an der einen oder anderen Stelle mit Selbstporträts arbeiten zum Beispiel. Ja, dass du auch in das Gefühl reinkommst, dieser neuen Rolle. Weil wenn du ein Selbstporträt machst, nimmst du eine neue Rolle ein. Du verkörperst im Endeffekt die Situation, hältst es auf einem Bild fest. Und dieses Bild wiederum hilft dir dabei, dich an die Emotionen, die du bei der Verkörperung gespürt hast, dich daran auch wieder zu erinnern. Also wir sind die ganze Zeit im emotionalen Zentrum unterwegs, da wo alles entsteht, das ist halt total abgefahren, durch visuelle Sprache, durch den Blick, durch das Anschauen von Bildern und durch die Perspektivwechsel, die wir letztendlich dann auch mit Hilfe von Bildern mit einnehmen können. Genau. Und da wird dann so ein Kreislauf drauf, ne? Also erst freilegen, gucken, was ist hier Sache. Dann den Verstand mitnehmen, umframen, damit das Unterbewusstsein aufgeht und dann mit den richtigen Handlungen rausgehen, mit Hilfe der Bilder das Ganze zu verkörpern und zu integrieren. Und Bilder bleiben letztendlich als Anker des kompletten Prozesses. Also was habe ich mir damals für einen Käse erzählt? Was macht jetzt Sinn und was muss ich jetzt eigentlich tun? Und das ist ein ganz, ganz klassischer, eine ganz, ganz klassische Form von Selbstführung. Das ist für mich ist es mein absolutes oberstes Ziel, dass alle meine Klienten in der Lage sind, sich durch diese Prozesse selber durchzuführen. Weil Identity-Arbeit ist never ending. Never. Niemals. Immer wieder kommt dein altes Ich mal um die Ecke und sagt so, damals habe ich mich doch eigentlich sicherer gefühlt in dem, wie ich damals gehandelt habe. Wenn ich funktioniert habe, habe ich mich sicherer gefühlt. Ja, ich kann doch keine Pausen machen. Ne? Also dieses typische Muster von Funktionieren zum Beispiel. Das kommt immer mal wieder um die Ecke. Die Frage ist, inwieweit bist du in der Lage, Emotionsregulation durchzuführen? Also inwieweit bist du in der Lage, herauszufinden, wie du jetzt weißt, ist das jetzt was Altes oder ist das passend zur jetzigen Realität? Und was muss ich jetzt tun, wenn ich merke, es ist was Altes? Wie führe ich mich da durch? Und das ist quasi der Prozess, der auch in dieser Arbeit mit eingeleitet und trainiert wird. Das ist also für mich mein absolutes High-End-Ziel. Sag immer, die sollen nie wiederkommen, meine 1:1-Klienten, sollen nie wiederkommen. Also
Ja.
zumindest nicht im 1:1-Austausch. Ja. Genau.
Ja.
Ja.
Du hast gerade gesagt, also ich bin voll bei dir gerade mit dieser Idee oder mit diesem Konzept. Also ich muss das erstmal kognitiv verstehen. Also ich, klar, wir handeln oder unsere Identität liegt an unseren Emotionen. Und trotzdem muss ich halt irgendwie verstehen, okay, das macht Sinn oder ich muss das erst glauben, weil, also ich habe zum Beispiel es auch so gelernt, so der meinem kognitiven Verstand. Dem kann ich alles sagen, so der entscheidet, ne? Der hat eine Entscheidungsmöglichkeit, will ich das glauben, will ich das nicht glauben. Wenn das ins Unterbewusstsein geht, das ist offen, ne? Wie so ein Schwamm, sagen wir ja immer, auch bei Babys, so die das noch nicht so haben, weil die noch keine Muster haben, weil die noch nicht so viel Erfahrung gemacht haben, dass sie dann quasi alles aufsaugen. Was mich jetzt interessieren würde, wie ist das denn? Weil du hast gerade gesagt, ich muss erst logisch wissen, okay, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht oder das Neue macht viel mehr Sinn, bevor ich das so ins Unterbewusstsein lassen kann, damit der Türsteher zur Seite geht. Wie ist das denn zum Beispiel bei Leuten, die, ich kenne zum Beispiel Raucher, so, die versuchen seit Jahren mit dem Rauchen aufzuhören, weil die ja kognitiv total wissen, okay, das macht keinen Sinn. So, ne, ich gebe Geld aus, das stinkt. Mein Partner, meine Partnerin will mich nicht mehr küssen und Lungenkrebs kriege ich davon auch noch. So, also jeder einigermaßen normal denkende Mensch weiß, das macht logisch keinen Sinn zu rauchen. Und trotzdem gelingt es denen ja nicht, das ins Unterbewusstsein zu pflanzen, dass sie von dieser Identität Raucher hin zu Nichtraucher kommen. Ist jetzt nur ein Beispiel, könnte natürlich auch Alkohol sein oder irgendeine
Aber
andere
ein
Sucht.
geiles Beispiel. Ja,
Ja,
geiles
wie
Beispiel.
geht
Ja.
das dann? Weil die haben das ja
Genau.
verstanden, so.
Ja, wir dürfen aber jetzt verstehen, dass es nicht nur um das reine Verstehen, also auf rationaler Ebene geht, sondern es geht jetzt verstehen um die emotionale Komponente. Das ist nämlich genau der Unterschied. Klar, du weißt, es stinkt und keine Ahnung was, und es macht keinen Sinn, deswegen weiter zu rauchen. Aber die Frage ist, was hat dich denn dazu geführt? Und welche Emotion hast du abgespeichert, dass du glaubst, dass Rauchen die Kompensationsstrategie ist, die du jetzt brauchst, um dein Unterbewusstsein zu beruhigen und damit die
Okay.
emotionale Komponente mitzuholen und zu verstehen, oh, ah, okay, da war der Haken, emotional, da war der Haken, das macht keinen Sinn. Und was wäre denn jetzt passiert, du hättest es anders gemacht damals, als du angefangen hast, das erste Mal dazu zu greifen, aus welcher Intention auch, emotionalen Intention auch immer? Es kann verschiedene Gründe sein, ne? Zugehörigkeit, sehen, geliebt werden, auch das. Das hat auch alles was mit Rauchen zu tun, ja? Das heißt, die Story darfst du dir anschauen und dann macht es, wenn du dir die Perspektiven beleuchtest, dann von damals kognitiv beleuchtest und damit ja nur deine Gedanken nutzt, weil jeder würde jetzt sagen, ja, aber vor allem, wenn wir jetzt Situationen angucken aus der Vergangenheit, als Kind wusste ich das doch nicht besser. Ja, darum geht es auch gar nicht. Du hast alles richtig gemacht. Aber wenn wir Emotionen umframen wollen, dann brauchen wir letztendlich nur unsere Gedanken, weil der Ursprung oder die Grundlage von Emotionen sind Gedanken. Ja, das heißt, wir können auch fiktiv in die Geschichte zurückgehen und dann die Geschichte richtig zu Ende erzählen, auch mit dem Rauchen. Also, welche Intention, emotionale Intention hat es gebraucht oder gegeben, dass du dich entschieden hast, das zu tun, anstelle etwas anderes zu tun, was du dich damals nicht getraut hast, weil du geglaubt hast, anders würdest du nicht überleben. Und wenn du das dann verstanden hast auf emotionale Art und Weise, kognitiv auf emotionale Art und Weise, dann macht es keinen Sinn. Und dann ist es logisch, dass du dein Verhalten änderst.
Okay, ja, cool. Gar ein super Beispiel, weil du jetzt auch so schön beschrieben hast, wie sehr das diese Verknüpfung ist zu der
Genau.
Emotion, ne? Also klar,
Genau.
ich habe nie geraucht, aber ich weiß so, dass viele sagen, so, ja, ich habe das halt angefangen, weil das haben dann alle gemacht, so, ne?
Genau.
So irgendwie
Und
mit
am
14.
einfachsten, also das ist so, das klingt immer alles extrem komplex, ne? Also Emotion ist halt auch, wie sagst du immer, so eine schöne Worthülse, ne? Also wenn du einem Kind sagst, was hast du für Emotionen, wird dir das wahrscheinlich sagen, was willst denn du jetzt gerade von mir, ne?
Ja.
So, genau. Und im Endeffekt ist es vielleicht noch mal ein bisschen transparenter. Ich habe jetzt erfolgreich den Faden verloren. Warte mal, wo wollte ich denn jetzt gerade hinaus?
Wir waren dabei, dass du gesagt hast, das ist so ein bisschen, also es wirkt immer so kompliziert,
Ach so,
irgendwie
genau.
Emotionen.
Das vor allem zu verstehen, wenn wir jetzt sagen, okay, aber ja, Identität ist jetzt irgendwie Emotion, irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Was ist denn jetzt die Emotion und was ist denn jetzt Identität? Eine gute Frage, die dabei hilft, um das Gefühl dafür zu bekommen, wovon wir hier eigentlich reden, ist, dich zu fragen, zum Beispiel, bist du ein leiser Mensch oder hast du das Verhalten, leise zu sein? Ja? Zum Beispiel, bist du ein lauter Mensch oder hast du das Verhalten, laut zu sein? Bist du extrovertiert oder hast du das Verhalten, extrovertiert zu sein? Und wenn man da mal ehrlich reingeht, dann merkt man so, oh, ja, also wenn ich, also eigentlich will ich gar nicht extrovertiert sein, weil in meinem Kern fühle ich mich schon eher so, als würde ich das müssen, es zu tun. Und wenn dieses müssen, es zu tun ist, dann ist das eine angelernte Verhaltensweise aufgrund von erlernten Emotionen. Und das ist dann die Geschichte, die du dir im Endeffekt falsch erzählt hast. Ja.
Ja, krass. Ich hatte gestern, was gestern, ja genau, ich war gestern hier bei uns in der Stadt, bin mit der S-Bahn gefahren und ist um die Uhrzeit immer bumsvoll. Also so eigentlich echt nicht angenehm, aber egal. Naja, auf jeden Fall war da eine Frau mit in so einem doppelten Kinderwagen, weißt du, so, wo so Zwillinge reinpassen. Ich weiß nicht, ob es Zwillinge waren, aber die Kinder waren sehr nah beisammen, zumindest vom Alter. Weiß nicht, ich würde sagen, so 4 Jahre alt. Und die Mama saß hinten dran. In der S-Bahn gibt es ja diese Klappstühle, wo normalerweise die Fahrräder stehen. So, da saß die hinten dran. Und der Junge, der hat halt nur gejammert. So, nonstop gejammert. So, die ganze Fahrt lang den ganzen Wagen unterhalten, weil der natürlich sehr laut war und hat gejammert. So, und dann hat er seinen Teddybären auf den Boden geschmissen. Und das kann ich ja gar nicht haben. Auch ein Muster wahrscheinlich, so, wenn Kindersachen im Dreck liegen. Also bin ich aufgestanden und habe den Teddybären aufgehoben, habe ihm den gegeben. Hat aber nicht lange gehalten, hat dann wieder angefangen zu brüllen. Und die Frau, die mir gegenüber saß, die hat dann irgendwie so gesagt, so, das kann ja irgendwie gar nicht sein. Als Mama muss man doch seine Kinder beschäftigen. So, weil die Mutter von denen saß einfach hinten dran. So, die war gar mit Nerven am Ende. Die saß einfach da, die hat nichts gemacht. Und ich habe gemerkt, wie sehr mich diese Aussage, als Mama musst du doch deine Kinder beschäftigen, getriggert hat. So, viel mehr als ich jetzt das nervige Kind, ja, ne, klar ist das nervig, du willst lesen so und das Kind schreit dir ins Ohr. Aber diese Aussage, du musst als Mama dein Kind doch beschäftigen. So, und das hat mich den ganzen Tag irgendwie begleitet, weil ich bin ja selber Mama von 2 Kindern. Und ich dachte so, was für eine krasse Aussage, weil ich habe direkt so eine Rebellion gemerkt. So, nee, muss ich nicht. So, es gibt ja auch noch mich. Und weil du das gerade so angesprochen hast, wie viel kriegen wir antrainiert? Obwohl wir das eigentlich gar nicht sind. So, und diese Aussage hat bei mir extrem viel ausgelöst von, Ich müsste mich eigentlich so verhalten, weil ich habe das auch gehört, nicht so, aber ähnlich. Ich müsste mich eigentlich so verhalten, obwohl ich das und quetsche mich in so Muster rein, obwohl ich das gar nicht fühle. So. Ne? Du bist nur eine
Genau.
gute Mama, wenn du dich nonstop dein Kind besparst. Ja, ich weiß gar nicht, das ist mir jetzt, glaube ich, gerade deshalb eingefallen, weil du gesagt hast, so, ne, was ist wirklich ich und was ist das, wie verhalte ich mich? Wie sehr, und das war die eigentliche Frage, glaubst du, dass so diese von außen Erwartungen, die in der Gesellschaft sind, uns damit beeinflussen?
Brutal, absolut ganz viel. Und dann kommt es ja auch immer, immer darauf an, in was für einer Gesellschaft und Kultur du groß geworden bist, ja. Also das sieht man immer so in diesem Frauendarstellung, ne? Also wie ist es in Deutschland? Ich lebe jetzt in Dubai zum Beispiel, ne? Wie ist es in Dubai und wie unterschiedlich Frauenbilder zum Beispiel sind. Es ist so, dass unsere Identität, ich beschreibe das immer so, dass unsere Identität ist wie so ein Ein-Zimmer-Apartment, ne? Also ein Raum, ein Zimmer, das ist vollgestellt mit allem. Also du hast ein Regal, du hast Pflanzen, du hast Teppich, du hast eine Couch, alles Mögliche. Und die stehen halt sinnbildlich für all die Situationen, die du damals vor allem auch als Kind erlebt hast. Wir müssen sagen jetzt hier als Kind, weil einfach bis zum 7., 8. Lebensjahr unser Unterbewusstsein offen ist und alles aufsaugt wie ein Schwamm, das du vorhin auch gesagt hast. Wir sind wie in so einem Täterzustand. Also wir nehmen alles ungefiltert auf und damit immer unter der Brille der Liebe. Und immer unter der Brille des, das hat etwas mit mir zu tun. Also wenn meine Eltern sich streiten um den Mülleimer, bin ich schuld. So, ne? Das ist die kindliche Logik, ja. So, das heißt, dieses Ein-Zimmer-Apartment ist brutal, also ist komplett vollgestellt mit all den Situationen, die wir haben da drin, die sind jetzt, die haben sich da ausgebreitet. Und dieses Ein-Zimmer-Apartment hat auch Fenster. Und diese Fenster sind aber schmutzig, und zwar von außen. Und dieser Schmutz von außen, das sind genau diese ganzen Zuschreibungen von Gesellschaft, Kultur, von deiner Rolle und so weiter. Wenn du jetzt zum Beispiel Führungskraft bist, wie oft höre ich die Aussage, ich bin Führungskraft? So, die Frage ist, warum sagst du nicht, du hast die Stelle als Führungskraft inne? Und schon distanzierst du dich viel mehr und kannst für dich auch beschreiben, okay, übernehme ich jetzt ein allgemein definiertes Rollenbild einer Führungskraft, die vielleicht in der deutschen Kultur vor allem sehr leistungsstark ist, immer die 100 Überstunden zu buckeln hat, alles selber macht, über alles die Verantwortung trägt, ohne die man überhaupt gar nicht mehr kann. Also so ein typisches Leistungsfunktioniergesellschaft, das ist Deutschland nun mal leider so, ja. Das übernimmst du dann logischerweise, wenn du aber Führungskraft zum Beispiel in Schweden bist, ja, dann kann das ganz anders aussehen, ja. Das heißt, im ersten Step zu sagen, okay, ich putze jetzt mal die Fenster in diesem emotionalen Zuhause, also Einzimmer-Apartment plus die Fenster, emotionales Zuhause, putze erstmal die Fenster und werde erstmal klar, bin ich das jetzt, also sehe und definiere ich mich auch wirklich in der Rolle, die ich innehabe, so wie die Gesellschaft, in der ich jetzt gerade aufgewachsen bin, auch vorgibt. Und das kann alles sein, ne? Also wir haben alle Rollen. Wir leben in einem sozialen Konstrukt, wir haben Rollen. Ja, wir sind Mutter, wir sind Schwester, wir sind Cousine, wir sind Mitarbeiter, wir sind vielleicht Führungskraft, vielleicht sind wir Entrepreneure, vielleicht selbstständig und so weiter. Also es hat ja alles, wir sind Partner und so weiter, und es ist ja alles eine Rolle, ja? So, der erste Step hilft, die Fenster zu putzen. Und wenn die Fenster geputzt sind, dann kommt Licht auch in das Einzimmer-Apartment. Und dann siehst du den ganzen Krusch, der sich da so angesammelt hat. Und dann gilt es, diesen Krusch sich mal anzugucken und dann zu überlegen, macht das Sinn? Also, wie ist der überhaupt hier reingekommen? Und macht das Sinn, ob ich ihn behalte oder nicht? Ne? Das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Und dann fängst du an, langsam alles so zusammenzupacken und merkst, krass, das ist ja geil. Alleine durch die geputzten Fenster merke ich, da gibt es ja noch viel mehr als mein Einzimmer-Apartment. Da draußen sind Häuser und andere Wohnungen und vielleicht Hochhäuser. Das heißt, da scheint es ja noch mehr zu geben. Und durch dieses Aufräumen in diesem Einzimmer-Apartment mit dem ganzen Krusch wird die Tür frei, die du lange nicht gesehen hast. Und wenn dann die Tür frei ist, dann kannst du im Endeffekt rausgehen auf die Straße und anfangen, dein neues emotionales Zuhause auch zu suchen. Denn du darfst es dir, das ist das Schöne daran, du darfst es dir auch aussuchen. Ne? Also du darfst es dir aussuchen, wo du dann neu leben möchtest. Und das musst du auch. Und zwar nicht im Sinne von, was mache ich jetzt? Das haben wir ganz oft auch beim Thema, ist es der richtige Beruf? Was für eine Berufung habe ich? Bin ich dann da zufrieden? Was muss ich machen? Oder was will ich tun in der Zukunft? Die Frage ist nicht, was willst du tun in der Zukunft, sondern die Frage ist, wie willst du dich fühlen in der Zukunft? Weil wenn du ein emotionales Zuhause verlässt, musst du ein neues emotionales Zuhause bilden. Das heißt emotionales Zuhause. Das heißt, du legst fest, wie du dich in dir, in deiner Identität, in deinem Sein fühlen möchtest. Demnach suchst du dann im Endeffekt, ob du jetzt ein Penthouse haben möchtest, eine Villa, ein Stadthaus, ein Strandhaus. Völlig egal, das suchst du dir aus, welches Gefühl du haben möchtest und dann ziehst du ein. Und das musst du machen. Weil wenn du das für dich nicht klar definierst, dann bleibst du auf der Straße stehen und bist obdachlos, weil du bist ja ausgezogen aus dem Alten. Und wenn wir obdachlos sind, fühlt sich das oft unsicher an. Und was sich unsicher anfühlt, da gehen wir dann dahin, was wir kennen, und dann geht es quasi wieder zurück ins Alte. Ja, so. Auf diesem Weg, beziehungsweise im Einzug des emotionalen Zuhause, und das ist total spannend, die Häuser stehen niemals alleine. Du hast immer Nachbarn. Und die Nachbarn, das ist auch wieder Gesellschaft und Kultur. Dein Selbstbild, das wird sich nur festigen in Interaktion mit dem Fremdbild. Wir können uns nicht alleine in einer Bubble betrachten. Deswegen halte ich nicht so viel von einen Monat Schweigeretreat oder eine Woche Retreat und uns geht es allen mal ein bisschen gut. Dann haben wir Erkenntnisse, kommen aus der Bubble raus und gehen dann in das Umfeld, egal ob neu oder alt. Aber das, was uns dann entgegenkommt, Kommentare, Sätze, wie auch immer, und die passen nicht zu unserem Selbstbild, was wir jetzt neu von uns haben, und es ist nicht fest in uns, ballert uns genau das schneller wieder zurück, als wir gucken können. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, wenn ich mein Selbstbild stabilisieren möchte, muss ich in Interaktion mit dem Fremdbild gehen. Ja, das heißt, auch in der Arbeit heißt es dann nicht isoliert, wir sind jetzt in einem Schneckenhaus und formen quasi deine Identität, in der du dich wohlfühlst, sondern wir nehmen das Umfeld mit von Anfang an. Partner, Kinder, Kollegen, Mitarbeiter, wenn du selbst Führungskraft bist und so weiter und so fort. Das wird alles integriert. Also es wird direkt angewendet, dass du verstehst, ah, okay, ah, okay, ah, okay. Übrigens ist es deswegen so schwierig, wenn wir in den sozialen Medien unterwegs sind. Es ist ja auch nichts anderes als Sozialpsychologie. Soziale Medien ist nichts anderes als Sozialpsychologie. Und wenn wir jetzt wissen, ich starte rein in mein Business. Ich möchte jetzt sichtbar werden mit allem, ne? Also ich will mit den Texten und mache da das Mega-Marketing und dann kommt so kein Feedback. Also wir kennen das ja alle, ne? Wir ballern was rein und dann denkst du dir so, ja, okay, ist das jetzt angekommen oder nicht? So, und wenn jetzt an dem Punkt dein Selbstbild nicht stabil ist, dann krachst du in alte Muster zurück, dann kommen die Zweifel, dann hörst du auf, dann gehst du in Prokrastination, dann kommt der Druck. Du musst doch funktionieren, das kann doch wohl nicht wahr sein, weil du abhängig bist, wir alle, von dem Feedback des Fremdbildes. Kommt das jetzt gut an bei meiner Community? Ja, verstehen die das Thema? Und reagieren die jetzt richtig und so weiter? Die Herausforderung bei Social Media ist, dass das Feedback manchmal ein paar Monate später kommt. Von dem, was du reingebrüllt hast, ja. Das heißt, du musst halt vorher sicher sein für dich und dich so festigen im Selbstbild, dass du das gut aushalten kannst. Diese Warteschleife dazwischen, bevor meine Reaktion kommt, wenn wir jetzt nur diese Social Media Bubble haben, ne? Also das unterschätzen sehr, sehr viele. Es hat also nichts mit dir selber zu tun, wenn da mal irgendwie was still ist und keine Ahnung was, sondern da darfst du dich unglaublich gut selber führen und das kannst du halt, wenn du weißt, okay, wer bin ich eigentlich, was brauche ich, ist das jetzt gerade wieder was Altes, gehört das jetzt gerade zur Realität und so weiter und so fort. Also das ist so der Weg. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen eigentlich?
Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall mega spannend. Mir hat auch mal eine Kollegin gesagt, genau zu diesem Thema, ne? Da ging es eher so darum, wenn ich Workshops mache oder Masterclasses und da sitzen nicht so viele Leute drin oder ich gehe auf Instagram live. Die hat was Cooles gesagt, das hatte ich mir direkt aufgeschrieben. Die hat gesagt, weißt du was? Ich blende das komplett aus. Ich stelle mir vor, ich stehe auf einer Bühne, was ja im Grunde nichts anderes ist. Es ist halt eine digitale Bühne und und ich singe oder schauspielere oder was auch immer mal gerade meine Präsentation ist und der Vorhang ist zu. Und ich weiß nicht, sitzen hinten dran zwei Leute oder 2000. So, und ich konzentriere mich nur auf das, was ich rausgebe, weil ich Freude daran habe, an dem, was ich teile, was ich rausgebe. Und das hat mir extrem viel geholfen, wirklich so auszublenden, sagen, ich kenne mein Publikum gar nicht. Ich weiß nicht, wie viele Leute da sitzen, aber ich weiß, ich gebe mein Bestes, egal ob da einer sitzt oder halt 5000. Also bin ich total bei dir, ne? So dieses, wir brauchen dieses positive Feedback. Was ich dich noch fragen wollte, ist, du sagst, okay, wir nehmen die anderen direkt mit, weil wir nicht in der Bubble leben. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Wie ist es denn? Also ein konkretes Beispiel, keine Ahnung. Wir haben eine Frau, die ist dreifache Mutter. So, die hat dieses Muster von, ich mache immer alles für andere, habe ich jede Menge Kunden. Ne? So, dieses, die würden gerne Dienstagabend zum Yoga, aber der Kleine hat gerade ins Wohnzimmer gekotzt, also deshalb bleiben sie halt dann irgendwie zu Hause und sorgen sich und so, kommen in der Nahrungskette quasi noch nach dem Meerschweinchen des Nachbarn. So, typisches Frauenmuster, was ich zumindest immer wieder mal in meinem Umfeld erlebe. So, und angenommen, diese Frau wischt jetzt hier die Fenster, guckt in diesen Raum und denkt, ach du Scheiße, was habe ich denn da alles für einen Krusch angesammelt? Raus mit dem ganzen Scheiß. So, und dann fängt die an und sagt, so ist mir egal, die Welt dreht sich auch weiter, wenn ich mal nicht koche oder wenn ein Kind krank ist. Ich habe ja auch noch einen Mann, der kann sich auch mal kümmern. So, die wird doch auf Widerstand stoßen. Also, wie sieht das dann im Alltag aus? So, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann dann sagt in dieser Situation, ey, ist ja gar kein Problem, geh du ruhig dreimal zum Yoga, ich kümmere mich um alles. Oder dass die Kinder sagen, ja, Mama, geh zum Yoga, das tut dir ja auch gut oder so. Ne? Also die wird ja wahrscheinlich erstmal auf, okay, die macht das jetzt plötzlich alles nicht mehr. So, die macht keine Überstunden mehr, die kümmert sich nicht mehr so um die Kinder, wie sie das vorher gemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Umfeld sagt, so, ja, Hauptsache, du verwirklichst dich selbst.
Und das ist nämlich genau der Punkt. Die Frage ist, wie wird das Umfeld mit integriert und wie kommuniziert man was? Also grundsätzlich ist es so, dass es niemandem was angeht, was innerhalb des Prozesses passiert. Also die Themen und so weiter musst du nicht teilen. Das geht niemandem was, also auch dein Partner nicht. Musst du nicht, ja? Also dein Partner ist nicht dein Therapeut. Du kannst aber aus der Situation rausgehen und sagen, pass auf, ich habe einiges erkannt und ich möchte das langsam integrieren. Ja, also du bereitest im Endeffekt dein Umfeld auch darauf vor und auch konkret, was du versuchen möchtest, weil du wirst auch, wenn du jetzt sagst, ha, ich kümmere mich jetzt nur um mich selbst und ich mache jetzt dreimal die Woche Yoga, das schaffst du eh nicht. Das schaffst du durch dein emotionales Muster, schaffst du das gar nicht, weil du so ein brutal schlechtes Gewissen hast, dass du das nicht so in diesem Ausmaße, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, auch vorkommen wird. Wichtig ist, und ich bin auch, also ich liebe auch Kommunikation. Ich habe da auch ganz, ganz viele Jahre mit verbracht. Die Frage ist ja, was kommunizierst du? Und wieso kommunizierst du es? Und wie versteht es auch der andere? Weil wenn du einfach sagst, ich habe eine Entscheidung und du kannst dich ja auch mal kümmern, dann hast du einen Vorwurf, ne? Also du kannst dich ja auch mal kümmern. So, das heißt, damit zeigst du ja dem anderen schon, dass es wieder dein Thema ist. Weil alles, was du als Vorwurf kommunizierst, ist die Aussage deines eigenen Themas. Und die Frage ist ja, was möchtest du eigentlich sagen? Also was muss der eigentlich hören? Und wie kann derjenige das wirklich verstehen, damit es nicht auf Widerstand stößt? Und das geht nur über die Kommunikation deines Gefühls und deiner Emotionen. Nichts anderes. Weil deine Emotion, dein Gefühl, deine Wahrnehmung und deine Wahrheit ist nicht angreifbar. Ein Vorwurf schon. Ja, das bedeutet, dass wenn du eine Erkenntnis hast aus einer Sitzung jetzt zum Beispiel, ne, und du gehst raus und sagst, pass auf, ich habe das und das erkannt, die und die, so habe ich das die ganze Zeit verstanden und mir ist das und das wichtig oder ich fühle mich so und so dabei, dann habe ich in 98% der Fälle bei meinen Klienten ein, hä, wieso hast du das nicht eher gesagt? Guck mal einer an. Ja, und am Ende haben sie das Gefühl, sie haben eigentlich das Gleiche gesagt, haben sie aber nicht, weil sie es einfach richtig formuliert haben. Und ich sage auch immer, dass es so wichtig ist, weil auch der Partner und auch die Kinder haben ja ein Fremdbild von dir. Und wenn Mama die ganze Zeit funktioniert hat und plötzlich nicht mehr, das ist klar, dass es auf Widerstand stößt. Aber man kann auch Kinder in den kommunikativen Prozess mit integrieren und das sogar ziemlich gut. Ja, also ganz klar sagen, guck mal, damit weißt du das, damit ich jetzt gleich 5 Stunden mit dir spielen kann, brauche ich jetzt mal das und das, weil, ne? Also das kannst du ja auch emotional mitnehmen. Das ist ja gar kein Problem und Kinder verstehen das. 100%, ja. Und vor allem auch, wenn du das nicht kommunizierst, und jetzt wäre ich wieder zurück beim Partner, wenn du einfach anfängst, andere Dinge zu tun, dein Verhalten zu ändern. Und das, was ich bei meinen Klienten ja auch oft sehe, und das sehe ich ja auch ein bisschen an meinem eigenen Prozess, du veränderst dich auch äußerlich. Also deine Ausstrahlung wird anders. Du traust dir auch was zu. Du langfristig gesehen veränderst du tatsächlich auch Kleidung und alles Mögliche, weil du anfängst, dich selbst zu verkörpern und verkörpern heißt auch, dich nach außen auszudrücken in allem, was dir zur Verfügung steht. Das machst du ganz automatisch. Dein Gesicht verändert sich, Face Reading, unglaublich spannend. Habe ich jetzt eine Klientin, deren Lippen hat sich verändert innerhalb von einem Dreivierteljahr. Das ist total krass. Ja, weil sie auch Emotionen, Leidenschaft wieder eingeladen hat. Ihre Lippen sind voller geworden. Wir haben Bilder vorher, nachher. Das ist total abgefahren. So, und wenn du jetzt aber anfängst, dich einfach zu verändern und dein Partner hat ja ein Fremdbild, dann kann das auch dazu führen, dass dein Partner Angst bekommt. Wenn du anfängst, plötzlich einen Minirock anzuziehen, dann fragt er sich, machst du das jetzt, willst du irgendwen anders kennenlernen? Ja, aber wie oft hat man das denn? Wenn man aber jetzt dem Partner sagt, pass auf, das und das habe ich erkannt, das und das möchte ich behalten und ich mache das für mich, weil ich mache das für mich, weil es sich das auch positiv auf uns überträgt. 100%, weil wenn ich entspannt bin, wenn ich happy bin, dann habe ich so viel mehr Energie für uns beide und auch für dich, um dich in deinen Themen zu unterstützen. Also gerade emotional zu unterstützen. Wir Frauen sind ja eher die emotionalen Supporter für die Männer. Also wenn wir eine richtig ausgeglichene feminine und maskuline Beziehungsdynamik haben, ja. Und das verständlich zu machen, sagen, ich mache das nicht, um jemand anderen kennenzulernen, sondern ich mache das, um dir noch näher zu kommen. Das ist eine Aussage. Ja, und damit können die Partner auch arbeiten. Und das ist so schön zu sehen. Also ich bin ganz, ganz viel in dieser Interaktionsebene auch mit meinen Klienten und wir haben Beziehungsdynamiken so krass verändert. Mir kommt gerade ein Zitat von einer Klientin von mir, die ist Führungskraft, auch ganz krass im Durchsetzen, ne? Also sehr, sehr umsetzungsstark. Und nach ein paar Sessions sagte sie irgendwann zu mir, sie hätte ein Gespräch gehabt mit ihrer Tochter, die war 13 damals, 13. Und die sagte, Franziska, ich habe noch nie ein solches Gespräch mit meiner 13-jährigen Tochter geführt, wo ich nicht ein einziges Mal gedanklich abgeschweift bin, ob ich eine gute Mutter bin. Und ich war so bei ihr und ich konnte ihr so viel Präsenz geben und wir hatten so ein krasses Gespräch und ich habe das Gefühl, das allererste Mal meine Tochter gesehen zu haben. Ey, das war der Wahnsinn. Das war so schön, ja. Und das schlägt sich ja logischerweise dann auch auf das Gegenüber aus. Also wenn du jetzt in einem Rollenbild bist, Mutter, Vater, Partner, wie auch immer, wenn du dich in dir veränderst, dann veränderst du dein Umfeld 100%. Und was für ein unglaublich tolles Vorbild bist du dann, zu zeigen, guck mal, so macht man es. Und ich kommuniziere das auch richtig. Und das lernen wir alles, ne? Das ist mir unglaublich wichtig. Und damit veränderst du Generationen, damit veränderst du Kulturen. Also wenn wir jetzt im Unternehmerkontext sind, wenn ich Mitarbeiter habe, alleine nur, weil du wirkst. Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe damals selbst organisierte Teams aufgebaut auch, also am Ende meiner Corporate-Tätigkeiten. Und an dem Punkt habe ich schon sehr viel mit mir selber gearbeitet und es hat sich komplett meine Ausstrahlung, meine Wirkung geändert. Für mich war Führung noch nie so einfach wie zu diesem Zeitpunkt, weil ich nicht mehr wichtig war, weil ich nicht der Mittelpunkt von allem war, sondern weil ich den Fokus komplett auf die anderen legen konnte und denen so viel Ermächtigung geben konnte, also Entscheidungsmacht und so weiter, dass es für mich so ein unglaublich freies Gefühl in der Führung war. Und die sind gekommen, alle. Das war wie ein Sog. Die wollten alle bei mir in der Abteilung arbeiten. Kollegen aus einer anderen Abteilung kamen oder Mitarbeiter aus anderen Abteilungen kamen und haben mich Dinge gefragt, wo ich sagte, frag das doch deine eigenen Führungskräfte, ne? Also warum kommst du zu mir? Das ist wie ein Sog. Das ist total krass. Und hätte ich das am eigenen Leib nicht erfahren, ich hätte dir einen Vogel gezeigt. Ja? Aber das macht so viel aus, wenn du bei dir angekommen bist und damit eine ganz krasse andere Ausstrahlung entwickelst. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der extrem extrovertiert ist. Also wenn ich jetzt in einer großen Gruppe unterwegs bin oder so, ich sage immer, ich habe so eine Sitzstrategie. Ich setze mich dann irgendwo hin und denke so, macht ihr mal, ja. Und darüber kommen so viele Menschen und sagen, das ist so krass, Franziska, wenn man dich sieht, du bist überhaupt nicht laut, aber du bist ultra präsent und so da und das zieht Menschen an, das macht dich charismatisch, deswegen wollen Menschen mit dir reden. Das ist total, also es ist ein schöner Nebeneffekt noch mit bei, ja.
Ja, das ist das Wort, was ich gerade auch sagen wollte. So, das macht dich charismatisch und anziehend,
Absolut,
einfach wenn
ja.
du da in dir ruhst. Und ich glaube gerade auch, wir haben das jetzt ja schon häufiger gesagt, ne, so dieses Selbstbild, so die Identität, dass ich glaube, viele meinen immer, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du eben irgendwie extrovertiert und laut sein und so. Und das ist, glaube ich, nicht entscheidend. Ne? So die Leute, die ich kenne, die ich auch persönlich anziehend finde, Die sind zwar jetzt nicht ultra introvertiert, aber das sind definitiv auch nicht die lautesten im Raum.
Ja.
Also so, das ist, glaube ich, vielleicht echt noch so ein Trugschluss, den viele haben. Mega. Also ich glaube, wenn man sich das hier anhört oder vielleicht auch noch mal hört, da steckt so, so, so viel drin. Was ich auf jeden Fall natürlich noch möchte, ist, dass du uns sagst, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, geil, ich will das auch. Ich will auch diese, angefangen mit der Aufgabe des Selbstporträts, ohne dass ich drauf bin. Und ich will, dass Franziska mir das auswertet. Und dann will ich, dass sie mir zeigt, wie ich das löse, damit ich irgendwie unstoppable werde für mich selbst in meinem Leben. Wie kommen wir an dich dran?
Also zum großen, zum Hauptfokus ist tatsächlich bei mir Instagram derzeit. Also da bin ich sehr, sehr aktiv und sehr präsent. Das heißt, da total gerne anschreiben oder eben halt auch einfach einen Termin buchen. Ich glaube, du wirst das unten
Genau, ich
mit
packe alles
einblenden, ne?
in die Shownotes, ja.
Genau. Das ist der einfachste Weg, wenn jetzt die Zuhörer sich vielleicht sogar der Aufgabe bedienen wollen, die wir ganz am Anfang schon mal gesagt haben, dann super gerne. Also mach mal ein Selbstporträt, ohne selbst auf dem Bild zu sein. Und wenn du dann drauf schauen oder wenn du dann die Bilder übersetzt haben möchtest, dann buch dir einfach den Termin über den Link, schreib in diese Infobox einfach rein, du hast die Aufgabe gemacht, du würdest das ganz gerne mal lesen lassen, dann gucke ich das super gern mit drauf und dann gibt es da noch ein paar Insights. Und genau, grundsätzlich ist es so, also das wäre jetzt ein Weg, wenn du Lust hast, so eine Aufgabe mal auszuprobieren. Und grundsätzlich ist es so, dass ich 1:1 arbeite, also tatsächlich ausschließlich 1:1. Ich mache ab und zu mal ein paar Workshops, aber der Hauptfokus ist die 1:1-Arbeit. Und da legen wir vorher ein Frame fest, also wie lange wir uns vereinbaren, wie viel Zeit wir miteinander verbringen werden. Das ist mir wichtig, weil ich nichts davon halte, von Termin zu hüpfen, weil auch das ist Führung. Ich möchte, dass du orientiert bist in der Zeit und ganz genau weißt, wo die Reise hingeht. Und in dieser Zeit werden wir, die erste Stunde, es wird sehr intensiv, die geht 1,5 bis 2 Stunden, wo wir wirklich schon in die Bildarbeit einsteigen. Und das gibt die meisten krassen Huff-Momente schon, weil du dann merkst, ach du heiliger Bimbam, das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Und dann ist es so, dass wir uns jede Woche sehen, in diesem 1:1-Austausch, und für die Wochen jeweils bekommst du Aufgaben von mir, also Aufgaben von mir, die dann zu deinem jeweiligen Lebensbereich gut passen, die dir dabei helfen, das ja aufzulegen, zu reflektieren oder dann umzuframen, also je nachdem, wo wir gerade dran sind. Genau. Und diese Aufgaben sind in einem geschützten Bereich, weil auch in mir noch der Trainer steckt. Also ich komme ja ganz ursprünglich auch aus dem Leadership Development und habe da Input-Videos noch mit drin, damit du Themen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kannst. Das heißt, du kannst es immer wieder anhören und so weiter und so fort. Also sehr, sehr viel Input, sehr viel Aufwand, aber ich liebe es total. Also ich möchte dich zuschütten mit allen Infos. Genau, und das ist der Weg. Genau. So, ja, so
Also
kann man es
ich muss an dieser
zusammenfassen.
Stelle nochmal betonen, diese Aufgabe des Selbstporträts, ohne dass man selber drauf ist, das ist echt eine geile Erfahrung. Also wer das jetzt hier hört und sagt, okay, interessiert mich, unbedingt ausprobieren. Das ist ultra cool. Ihr werdet da erstaunt sein.
Das Workbook hatte ich dir, glaube ich, auch
Genau,
geschickt.
das packe ich
Genau,
auch noch,
das
wollte
wäre
ich
dann,
gerade sagen.
da ist die Aufgabe mit drin, das ist vielleicht am einfachsten.
Ja, ich packe das
Ja,
alles in die
genau.
Shownotes, den Instagram-Kanal, wie man dich kontaktieren kann natürlich für eine Terminbuchung und das Workbook mit der Aufgabe. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Franziska, mega, mega, mega danke. Ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich finde die Idee total cool. Ich habe mich vorher schon sehr viel, glaube ich, mit Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie und Emotionen und was auch allem beschäftigt. Aber das war mir komplett neu und ich liebe diesen Ansatz, weil er gleichzeitig einfach und kreativ ist. Mega geile Sache. Also von mir aus vollstem Herzen die vollste Empfehlung.
Ah, oh,
Und
danke schön.
ich wünsche dir einen ganzen Schwarm von Leute, die das unbedingt bei dir machen wollen.
Oh, das ist lieb. Danke dir, Carla. Danke für deine Zeit, für deinen Raum, dafür, dass du dir so viel Zeit nimmst, um auch andere zu inspirieren und auf den richtigen Weg zu bringen. Ich glaube, das ist auch total wichtig zu sagen, weil das, was du machst, ist auch nicht selbstverständlich und du investierst so unglaublich viel Zeit da drin, dass es ein Geschenk ist, was du da tust für andere. Und dafür möchte ich mich bedanken und dass ich jetzt ein Teil sein durfte hier in dieser Stunde mit dir. Das schätze ich sehr, das wertschätze ich sehr. Ganz, ganz lieben Dank, Carla.
Vielen Dank und gerne wieder. Bis bald.
Bis
Ciao.
bald.